palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, ein wenig später als sonst am Dienstag, die neue Folge Serie Amore, aber so viel sei gesagt, das Warten hat sich gelohnt, es ist die Ruhe vor dem Sturm und das ist ehrlicherweise auch schon mal ein kleiner Spoiler oder ich habe die Hoffnung, dass es nicht passieren wird. Bei mir ist seit Montagmorgen 8 Uhr, wird direkt also ein Meter neben der Schlafzimmer-Arbeitszimmerwand der Hof aufgebrochen. Das war sehr passend, da ich dann irgendwie Sonntag auf Montag wegen der NFL um 3 Uhr im Bett war. Es war über 2 Wochen angekündigt und jetzt aus dem Nichts standen 3 sehr freundliche Herrschaften aus Osteuropa mit 2 Baggern bei uns im Viertel und meißeln da den Beton raus. Gerade vorhin hat das Haus gewackelt, jetzt machen sie schon seit 11 Uhr eine verlängerte Kaffeepause. Es ist 12.15 Uhr, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es hier gleich wieder richtig Rambazamba ist. An der Stelle
jetzt machst du quasi eine Schalte wie dieser Bürgermeister aus Island.
Genau. Ja, und das war die Stimme von Marius, bei dem ist hoffentlich alle Bauarbeiten an der Ecke abgeschlossen, aber wenn es also irgendwo heute dröhnt, dann bin ich der Schuldige.
Also heute Morgen bin ich nur von Laubbläsern im Innenhof geweckt worden. Ich wusste nicht, dass es das noch gibt.
Doch, das ist bei uns auch ganz groß im Kurs. Das ist die, aber das sind Hamburg und München die Städte, die sich da wahrscheinlich drum kümmern, dass da schön der Trottoir frei ist. Und dann haben wir einen dritten in der Runde. Ich hätte es eigentlich so gerne gesagt, wir schalten nach Rom. Aber Jörg, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Das kann ich gar nicht so sagen. Wie geht's dir? Wo treibst du dich rum?
Ich habe Rom gestern verlassen und mich nach Berlin begeben, wo hier, wenn ich aus dem Hotelfenster gucke, irgendwie Laub über den Trottoir geweht wird. Da kümmert sich der Berliner offensichtlich nicht so intensiv drum. Freue mich wahnsinnig, wieder bei euch zu sein und habe mir das Römer Derby angeguckt am Wochenende und freue mich sehr darauf, mit euch über den italienischen Fußball im Allgemeinen und im Besonderen zu reden.
Es ist, falls ihr später in den Kreis der Serie Amore Community gekommen seid, schon wirklich ein Weilchen her. Ich werde die Folge, als Jörg das erste Mal bei uns zu Gast war, auf jeden Fall nochmal verlinken. Da sind auch ganz viele schöne Geschichten, die nicht tagesaktuell waren, mit versteckt. Und Jörg, sag doch mal nochmal kurz für alle HörerInnen, was du sonst so treibst, wenn du dann wieder in Rom bist.
Genau, und ich nicht irgendwie im Serie Amore Podcast zu Gast sein darf, dann arbeite ich bei der ARD im Studio Rom für den Hörfunk hauptsächlich, aber ab und zu mal ein bisschen Fernsehen und online sowieso, das gehört irgendwie heute ja dazu, dass man trimedial aufgestellt ist und ich schreibe halt regelmäßig, aber doch nicht selten für die Sportschau, für sportschau.de über den italienischen Fußball und das gibt mir, glaube ich, die Ehre, hier bei euch dabei sein zu dürfen.
Absolut, absolut. Das hast du beim letzten Mal schon großartig unter Beweis gestellt. Ich habe immer noch unter anderem ein gemeinsamer Freund von Marius und mir, der war noch begeistert von damals, Lars Krankamp. Liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem war ich gestern beim Live-Podcast von den geschätzten Kollegen vom Nachholspiel im Stadion an der Schleißheimer Straße mit Lars zusammen. Und da haben wir da auch nochmal drüber gesprochen. Und er hat sich auch schon gefreut, dass du jetzt wieder zu Gast bist.
Ja, ganz, ganz lieben Gruß zurück. Klasse. Ich darf mal wieder Kreise schließen.
Und da tatsächlich die Folge gestern, die ich mir angehört habe, die wird wohl von den Kollegen auch aufgezeichnet und online gestellt. Ich kann nur sagen, Michael Leopold und Didi Hamann haben da geplaudert. War höchst unterhaltsam auf verschiedensten Ebenen. Also da ist schon mal auf jeden Fall der Hinweis, dass ihr da auch mal gerne auch andere Folgen. Da gab es letztens eine über Totti vom Nachholspiel und so. Also da ist auf jeden Fall für euch auch was mit dabei. Und apropos Stadion in der Schleißheimer Straße. Ich nutze das einmal kurz für Werbung. Und zwar am 22. November stellt der liebe Kollege Carsten Fuß dort nochmal seinen Film Diegos Erben vor. Also wenn alle Neapolitaner, die in der Nähe Münchens leben und gerade vielleicht ein bisschen Tristesse erleben, dann nochmal eintauchen wollen in die schöne Zeit, dann geht da mal hin. Das ist 20 Uhr geht's los, Einlass ist ab 19 Uhr, da kann man auch gut Currywurst und Burger essen und der Eintritt ist tatsächlich frei. Und mit Carsten kommt man da auch bestimmt gut ins Gespräch. Ich weiß selber nicht, ob ich an dem Abend Zeit habe, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Carsten freut sich auch sehr.
Klingt wahnsinnig spannend, bin leider auch nicht da, wäre auch gerne dabei. Also.
Ja. Den Film habe ich tatsächlich auch schon bei YouTube. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken. Sehr sehenswert auf jeden Fall. Und mit viel Liebe gemacht, so wie man Carsten kennt, wenn es um Napoli geht. Da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu. Aber wir hatten uns vorgenommen, ein kleines Zwischenfazit aus den europäischen Wettbewerben zu ziehen. Und vielleicht nehmen wir Napoli auch nachher in den Napoli-Block mit rein und beginnen mal mit dem vielleicht am souveränsten auftretenden Team auf europäischer Bühne, Inter. Marius, da haben wir auch eine Einsendung bekommen von Benny, der uns geschrieben hat, der war in Salzburg beim Spiel. Sprachmemo kann er leider keine aufnehmen, da ihm die Weisheitszähne rausgenommen wurden.
Das kenne ich, das ist echt ätzend.
Herzliches Beileid, beste Grüße von meiner Seite. Das ist in der Tat auch etwas, was ich als so als mit die gruseligsten Tage meines Lebens erinnere. Nicht schön, ja. Nicht schön.
Ja. Oh, echt, da bin ich froh, weil ich war letztens mal beim Zahnarzt und die hatten gemeint, die sitzen bei mir so perfekt da hinten drin, dass die Gefahr laufe ich erstmal nicht.
Handkuss für deinen Zahnarzt, würde ich sagen.
Und der Benny meinte aber, zum Glück hat er es nicht an den Ohren gehabt, meinte, Atmosphäre war sehr gut. Ich bin neben dem Interblock gesessen und muss sagen, die haben das ganze Spiel richtig Stimmung gemacht zum Spiel. Salzburg ist mit viel Elan in die Partie hineingegangen, kam allerdings zu keinen gefährlichen Torchancen. In der 21. Minute gab es dann eine strittige Situation beim Eckball, da ist Simic zu Boden gerissen worden. Aber ich glaube, Salzburg bekommt diese Europapokalsaison keine Elfmeter. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Kurz vor der Pause hatte Fratesi eine gute Chance, die er allerdings liegen gelassen hat. In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seiten Chancen. Im Großen und Ganzen ist Salzburg allerdings gut gestanden und haben wenig zugelassen. Aus der Sicht der Salzburger war der Elfmeter vermeidbare und es wäre ein Remis verdient gewesen. Daraus hört ihr heraus. Das war ja dann am Ende kein Remis, ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Inter hat das Ganze mit 1-0 gewonnen und steht da jetzt 10 Punkte punktgleich mit Real Sociedad, die richtig viel Spaß machen, auf Rang 2. Geht also noch
damit sicher weiter, ne?
Aber genau, die sind schon sicher qualifiziert. Es geht halt noch um Platz 1. Und man muss einfach sagen, weiß nicht, Jörg, wird das in Italien auch so wahrgenommen? Ich ärgere mich ja nach wie vor, dass ich nicht auf mein erstes Gefühl gehört habe und Inter als Meister getippt habe und dann noch irgendwie ein Hot-Take raushauen wollte mit Napoli. Und man muss schon sagen, dass es nicht immer glanzvoll, aber schon extrem abgebrüht, wie sie es machen. Kommt das auch bei euch
absolut,
so an?
Absolut. In der Liga und international, wobei ich finde, dass sie manchmal auch richtig guten Fußball spielen. Das gegen Salzburg war so ein Arbeitssieg. so ein altes Fußballwort zu verwenden, für das interessanterweise finde ich im Italienischen keine Übersetzung gibt, vielleicht weil das da irgendwie zu normal ist, aber absolut.
Da wird immer nur schön alles
Ja. Genau, wobei Inter und Juve ja auch zwei Mannschaften sind, die traditionell ja auch immer so diese Arbeitssiege gern mal eingefahren haben.
Ja, absolut, klar.
Also es wird schon, also nach dem wahnsinnigen Stolz in der vergangenen Saison, wo man halt wirklich super, super performt hat international, lässt es sich jetzt auch schon wieder gut an und das ist schon etwas, auf das man in Fußball Italien stolz ist.
Ich glaube, stolz kann in jedem Fall auch Milan sein. Die haben nämlich gegen PSG gewonnen, war extrem wichtig für die. Sind jetzt wieder in der Gruppe mit Dortmund und Newcastle, sind sie auf 3 hoch. Nur noch einen Zähler hinter PSG, also mit diesem 2-1-Sieg. An der Stelle, wo wir gerade bei Hot Takes sind, ne? Wir mussten für The Zone vor dem letzten Spieltag gab es so eine kleine Kommentatorenumfrage auch vor der Kamera und dann mussten wir Hottakes machen und dann habe ich gesagt, Giroud schießt noch 4 Tore und Milan kommt weiter und das wurde nicht gesendet, das wollte ich mal an der Stelle gesagt haben, falls das eintritt, dann hole ich das nochmal raus. Dann steige ich selber ins
Archiv. Die müssten dich doch kennen und wissen, dass du das weißt.
Ah, ja, genau.
Olivier Giroud. Genau, und zu Milan tatsächlich kam von mich in die Frage rein, wie findet ihr die Aktion der Milan-Fans gegenüber gegenüber Donnarumma? Ich als Fan muss gestehen, dass ich es genossen habe und dann noch der Sieg, perfekter Abend. Ich sag mal kurz, also ich musste natürlich da auch sehr schmunzeln. Jetzt habe ich im Nachhinein sogar noch gelesen, dass die, ich finde aber die Quelle gerade nicht mehr, das ist natürlich journalistisch unsauber, aber dass diese Donnarumma-Noten, die dort dann geworfen wurden, mit seinem Gesicht drauf, so in Bündeln für jeweils 2 Euro verkauft wurden und die Ultras diese Einnahmen gespendet haben. Wow. Das ist dann auf jeden Fall ein guter Zug. Es ist natürlich immer die Frage, in einer durchkommerzialisierten Fußballerwelt, wo wir uns alle nicht, glaube ich, die Augen zuhalten müssen, dass Spieler wechseln, weil sie Geld verdienen wollen. Es ist natürlich auch eine Symbolik, die etwas abgedroschen ist. Aber wie gesagt, ich musste schon auch schmunzeln. Und in dem Fall ist es natürlich auch mit dem Abgang und Mino Raiola als Berater. Es hat wahrscheinlich auch schon schlechtere oder unpassendere Kandidaten getroffen als Donnarumma.
Also ich glaube, sie haben es ja auch schon mal gemacht bei einem Spiel der Squadra, wenn ich mich recht erinnere. Und zudem ist da natürlich jetzt auch nochmal quasi Öl ins Feuer gegossen worden in den letzten Wochen von Donnarumma und auch von dem Bruder von Mino Raiola, der jetzt als sein Berater fungiert, die gesagt haben, er hätte ja bei Milan verlängert und so weiter, wenn das alles gepasst hätte und so. Also er wollte ja gar nicht weg. Und die Geschichte ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Er hat, glaube ich, eine Verdopplung seines Nettogehalts gefordert und das wollte man ihm halt nicht geben. So, weil man mit Maignan schon einen ganz guten Nachfolger in der Hinterhand hatte. Und daher dann.
Ja, genau. Ja, im vergangenen Jahr sogar besser performt hat als genau. Donnarumma. Also von daher hat Milan da sicherlich alles richtig gemacht. Also ja, ich bin da grundsätzlich bei euch. Bin an wie jemand, einer der wenigen Fußballfans, der keine, es irgendwie nicht schafft, dann wie so andere Mannschaften, auch Spieler zu hassen, weil bin ich dann von der Grundanlage ein zu freundlicher Mensch, dass ich auch irgendwie jemanden, der dann irgendwie sein Nettogehör halt deutlich aufbessern kann, dass ich dem das auch gönne als Fußballer. Wenn es einen aus meinem Lieblingsverein trifft, dann trifft einem natürlich das mehr am Herzen. Grundsätzlich finde ich, ist diese Aktion schon eine der originelleren, was diese Thematik anbelangt. Da gibt es ja sehr viel prolligere und unangenehmere Aktionen. Also von daher haben die Milan-Fans auch bei mir einen Punkt gemacht.
Finde ich auch gut. Finde ich auch so, ja.
Die Atmosphäre war auf jeden Fall natürlich ausgezeichnet und wir kommen ja nie zum Ende, wenn es darum geht, euch nahezulegen, ins San Siro nochmal zu gehen, wenn dann da irgendwann mal was Neues steht. Und jetzt bietet sich euch die einzigartige Möglichkeit in der Partie, das ist die nächste in der Champions League, am 28.11. empfangen die Rossoneri den BVB und da hat uns Jogi geschrieben. Und jetzt aufgepasst, bietet seine Milan-Dauerkarte nämlich an, und zwar der Community für das Spiel gegen Dortmund. Voraussetzung, man muss eine Milan-CRN-Karte haben. Marius, du hast das gerade so schön ausgesprochen, die Abkürzung. Möchtest du einmal bitte?
Das ist die Cuore Rossonero.
Genau, also eine Art Dauerkarte, ja? So, also er hat eine Dauerkarte.
Mitgliedsausweis,
würde ich sagen. So. Ja. Block 327, Ticket kostet normalerweise 64 Euro. Yogi wäre mit einem symbolischen Kasten Bier und einem Beweisfoto aus dem Block glücklich. Da sage ich mal, das ist ein Angebot.
Super Typ, der Yogi.
Ich verlinke es nochmal in den Shownotes, wenn es nicht vielleicht eh schon, bevor die Folge draußen ist, schon jemand geschrieben hat. Wie soll das funktionieren? Er heißt bei Instagram jo.leinf. L-E-I-N-F. Also es leidet da in die DMs, wenn ihr Inhaber...
Ist auf jeden Fall auch schon auf einem der unserer letzten Posts da verlinkt und da kann man, glaube ich, auch dann sehen, wo er da ungefähr sitzt.
Ja, stark.
Also er hatte uns aus von den letzten Spielen schon das ein oder andere Foto geschickt, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, da sollte man dann nicht zu anspruchsvoll sein. Aber ich glaube, ganz gute Plätze, meine ich, ne?
Das ist ja genau, auf jeden Fall. Ja,
ja. Einmal kurz der Zwischenstand in der Europa League, da ist Atalanta souverän unterwegs, hat 1-0 gegen Sturm Graz gewonnen, ist Tabellenführer in der Gruppe D vor Sporting Graz und Rakow. Also das lässt sich auch gut an. Oh, die Bauarbeiter kommen wieder, ich höre es schon. die Roma heben wir uns noch auf und deswegen und die Lazio auch und Napoli auch, hatte ich gesagt. Und in der Conference League ist die Fiorentina unterwegs. Oh Gott, das ist so viel Fußball, man kommt auch immer durcheinander. Die haben zweimal in Folge gewonnen, sind auch Tabellenführer in der Gruppe F vor Ferencvaros, Genk und Kukaritski. Also 8 Punkte, 2 Vorsprung, das sieht doch auch danach aus, als würde es da noch weitergehen für die. Ja, ach da. Gibt es dann auch noch, der zweite Platz ist ein Playoff, die spielen ja nochmal eine Runde mehr in der Conference League.
Da. Das ist die spielen dann, glaube ich, gegen die Dritten aus der Europa League.
Genau, ah, die Absteiger, okay. In Anführungsstrichen aus der Europa League, genau.
Spannend. Lass uns in den aktuellen Serie A-Spieltag reingehen. Komm, da ging es los mit einem Kellerfreitag und da hat uns Pippo eine 2-0-Führung bei Sassuolo mit der Salernitana weggeschmissen. Iqbo Emzi und Dia, die Torschützen für Salerno und dann zweimal Torstedt für Sassuolo. Ja, weiß man nicht so richtig. Also eigentlich gegen Sassuolo auswärts würde ich sagen, als Abstiegskandidat ist ein Punkt in Ordnung. 2-0-Führung wegschmeißen, ich spreche da aus Erfahrung vom Wochenende, fühlt sich aber danach nie so gut an. Mhm. Ehrlicherweise. Und noch krasser natürlich aus Sicht Hellas im Negativen ist, dass man dieses Duell bei Genoa verloren hat. Dragusin da mit dem Tor in der 44. Ja, Verona, ganz schwere Saison. Da wiederholen wir uns, glaube ich, nicht. Doch, da wiederholen wir uns. Aber Cilladina und Genoa, das funzt irgendwie. Na, ja.
Also mich freut das sehr. Ich mochte Cilladino, den Geigenspieler, schon als Kicker. Und ich weiß gar nicht, wie ihm damals so zu Spielerzeiten irgendwie eine Trainerkarriere zugetraut hätte. Aber es macht er ausgezeichnet. Dort holt wirklich, finde ich, das Optimale raus aus der Mannschaft. Und Genoa ist ja, ne, Traditionsverein par excellence in Italien. Also dem gönnt man es irgendwie schon, in der ersten Liga präsent zu sein. Und machen da jetzt, finde ich, einen sehr guten Job als Aufsteiger.
Ja, und vor allem, also Punkte einzufahren ist gerade angesagt, denn es punkten unten halt auch extrem viele anderen oder Mitkonkurrenten. Lecce, die hatten irgendwie das letzte Mal im September gewonnen, wir hatten sie noch gelobt, da wäre sie mal noch Trainer des Monats und die waren zwischenzeitlich auf Rang 3, dann jetzt eine ganz lange Serie mit Niederlagen und lange sah es halt auch gegen Milan so aus. Und dann holt man da noch zu Hause einen Punkt nach 0-2 Rückstand. Milan schmeißt da, erinnert euch vielleicht an das Spiel Napoli, als man auch 2-0 führte, schon wieder eine 2-Tore-Führung weg. Giroud hatte getroffen, Reinders mit seinem ersten Tor in der Serie A, der mir echt extrem gut gefällt. Und dann kam aber ein Nico Sansone mit schon seinem 7. Pflichtspieltreffer gegen die Rossoneri. Nur gegen Inter hat er auch mal 6-mal getroffen und da macht er noch fast sogar das. Dann hat Banda ausgeglichen, Sansone trifft nochmal den Pfosten. Und dann die Nachspielzeit, Olivier Giroud, oh, das hatte ich nicht mehr nachgeschaut. Hat sich da, Marius, hast du irgendwo gelesen oder Jörg, was Giroud zum Schiri gesagt hat, zu Abisso, oder war es der Scheibenwischer, den er ihm gezeigt hat? Weil der fliegt dann mit glattrot vom Platz und das muss ich sagen, das habe ich da schon im Live-Kommentar gesagt. Ich finde es unfassbar albern als 37-Jähriger. Ich weiß, Olivier Giroud. Und jetzt kommt ein wilder Vergleich. Schaut ihr Tennis?
Nein.
Ja, wenig.
Da gibt es auch so einen französischen Spieler. Verdammt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der immer zwischen Genie und Wahnsinn grenzt. Auch langer Bart wie Giroud, immer Rollkragenpullover oben. Und bei dem ist entweder gewinnt der oder er zerschlägt 10 Schläger und beleidigt den Schiri durch und hat keinen Bock mehr.
Boah. Aber hat Giroud das schon häufiger gemacht?
Giroud ist schon auch so einer, der viel mit dem Schiri redet.
Okay.
Emotional ist auf jeden Fall, aber platzverweise, also in die Richtung wüsste ich jetzt nicht.
Ja, ich. Also, Ich glaube, meine Platzverweise habe ich irgendwie auch mal kassiert für irgendwelche Schiedsrichterbeleidigung, obwohl ich mich für einen relativ freundlichen Menschen halte. Aber es ist natürlich objektiv irgendwie absolut dumm in solche Situationen kurz vom Ende. Aber ich finde auch manchmal so es gibt viele italienische Schiedsrichter, die wirklich eine wahnsinnige Arroganz ausstrahlen. Und da kann ich es schon mal verstehen, dass man dann irgendwie, man alle ist als Spieler, irgendwie das Spiel spitz auf Knopf steht. Na gut, aber natürlich unterm Strich hast du recht, das darf in der Situation ein erfahrener Mann wie ihm eigentlich nicht passieren. Eigentlich.
Ja. Aber es stimmt schon, Rosario Abisso ist auch schon so einer, der von der Ausstrahlung her, ich weiß nicht, der hat auch irgendwie ehrlicherweise das Spiel dann hinten raus nicht mehr im Griff gehabt. Ich habe es 2-3 Mal im Live-Kommentar gesagt, jetzt muss er mal aufpassen, weil erst hat er irgendwie alles klein gepfiffen, dann hat er sie holzen lassen, dann hat er mit Karten um sich geschmissen und dann fliegt halt Giroud. Benoit Paire heißt der Tennisspieler. So, Benoit Paire. Könnt ihr mal.
Nie gehört.
Nie gehört. Ja, genau.
YouTube Benoit Paire Rage oder so.
Okay. Wenn du mal einen Tennis-Podcast machst, sind Marius und ich nicht dabei.
Ja.
Okay. Und aus diesem Freistoß gibt es dann einen langen Ball von Falcone. Piccoli saugt den runter, also unfassbar, und schweißt den ein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir das danach nochmal angehört. Ich glaube, ich bin original noch nie so ausgerastet als Kommentator beim Spiel, weil das so unfassbar war, dass die das Spiel dann noch gewinnen und das ganze Stadion da an der Via del Mare, das ist fast zusammengebrochen. Und dann meldet sich der VAR. Ja, weil Piccoli bei einem Schritt nach hinten, also es war gegen Zweikampf gegen Chao, beide ziehen ein bisschen am Trikot, Piccoli macht einen Schritt nach hinten, tritt Chao auf den Fuß, der geht deswegen zu Boden und das war der Gegenspieler von Piccoli, deswegen hatte Piccoli natürlich auch Platz, weil Chao dann kurz am Boden war. Summa summarum ist es natürlich die richtige Entscheidung, diese Treffer nicht zählen zu lassen.
Aber ärgerlich.
Also es hat wieder gesehen, es ist, ich weiß nicht, die vermeintliche Gerechtigkeit, die der VAR ja auch nicht eingeführt hat, weil es trotzdem immer noch Fehler gibt, kann nie und nimmer dafür entscheiden, was dieses Instrument dem Fußball für Emotionen klaut.
Weißt natürlich, kannst du es nicht genau sagen, ob er es nicht auch so gesehen hätte, oder?
Nee, er hat es nicht gesehen, es war in seinem Rücken, deswegen hat er sich es auch angeguckt, es war in seinem Rücken. Er hat es auch laufen lassen.
In einer alternativen Timeline ohne VAR hätte er genauer hingeguckt und hätte es vielleicht gesehen, das weiß man natürlich nicht, aber aber also, grundsätzlich gebe ich dir recht.
Also ich fand den Moment auch absoluten Wahnsinn. Also dann auch die den Schwenk so auf die Lecce-Fans. Das war einfach unfassbar, dass du gesehen hast, was Fußball auswählen kann. So ein bisschen habe ich das nachvollziehen können. Ich war in der Woche vorher im Olimpico und habe mir, weil ich auch ein Mann bin, der dahin geht, wo es wehtut, habe mir irgendwie Roma wieder angeguckt gegen Lecce. Und da hat Roma ja auch in der Nachspielzeit irgendwie zwei Dinger gemacht, das Spiel gedreht und das war einfach wow, das war einfach eine Explosion, das war ein wahnsinnig geiler Moment und ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil Lecce ja Außenseiter und dann ein Spiel zu gedrehen gegen Milan und dann in der kurz vor Ende da noch dieses Tor zu machen, das hat noch irgendwie einen unheimlichen Boost an Emotionen ausgelöst. Von daher tut's mir wahnsinnig leid für die Lecce-Fans. Ich bin auch immer hin und her gerissen beim VAR und letztendlich das, was du sagst, Mario, ist es denn natürlich irgendwie den Regeln entsprechend und ich erinnere mich halt noch an die Jahre vorher in Italien, wo dann wirklich tagelang irgendwelche Fernsehsendungen sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, hier und da ist der kleine C doch irgendwie 2 Millimeter am Abseits, hätte doch eigentlich nicht zählen dürfen. Diese Diskussionen zumindest hast du irgendwie abgeräumt. Du bist natürlich ein absoluter Stimmungs- und Emotionstöter in dem Moment. Aber unterm Strich bleibt's halt, wie du ja auch gesagt hast, Mario, die richtige Entscheidung.
Ja, definitiv, da kann man nicht rum diskutieren. Richtige Entscheidung hat Stefano Pioli aus meiner Sicht in dem Spiel nicht alle getroffen. Ich weiß, wir brauchen noch mehr Zeit gleich für eine andere Trainerdiskussion, aber das ist halt schon auch sehr inkonstant, was Milan da zaubert. Und mich haben ein paar Sachen doch sehr gewundert. Also zum einen verletzt sich ja Leao ziemlich früh in dem Spiel. Ich hatte selber, glaube ich, im Live-Kommentar gesagt, klar, es ist die Länderspielpause, da kann man schon auch nochmal, da muss man jetzt nicht rotieren. Aber es wirkte ja doch, er ist in einem Sprint, dann hat er sich an Oberschenkel gefasst. Das kann natürlich auch schon was sein, dass nach so intensiven Wochen da die Belastungssteuerung, Marius, wir haben letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, da vielleicht mal greifen müsste. Also musste er da früh wechseln. Und dann nimmt er zur Pause, weil auch angeschlagen, glaube ich, so ein wenig. Genau, Calabria nimmt er runter und bringt dann angesichts der 2-0-Führung Musa, der ja sonst auch, also er hat schon viele Positionen gespielt, zentrales Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Und dann lässt er den in der Kette spielen. Der war jetzt auch nicht, das hat natürlich die Statik des Spiels verändert. Und später, als es dann gekippt ist, wechselt er Florenzi ein und zieht Musa wieder nach vorne offensiv. Und da habe ich mich schon gefragt, du hast einen Rechtsverteidiger drauf mit Florenzi. Warum bringst du Musa zur Pause und stellst den das erste Mal in die Viererkette hinten rein? Und ja, also das war jetzt auf jeden Fall so ein klassisches, ich weiß ja, Jörg, irgendwie in Italien wird ja auch gerne immer über Trainer gesprochen und über Wechselfehler und sich vercoacht haben. Und das war jetzt ein Spiel, das natürlich auch angesichts des Ergebnisses keines ist, was Pioli wahrscheinlich unbedingt geholfen hat, so gerade fürs Momentum und die Stimmungslage.
Ja, ja, absolut. Nee, die Pioli-Diskussion ist wieder eröffnet, wobei ich finde, er hat in den vergangenen Jahren so wahnsinnig viel Verdienste in Milan sich erworben, dass das ja für mich zumindest auch etwas ist, was noch immer wiegt. Und wiesen, dass er ein Trainer ist, der jetzt auch nicht aus einer überragend besetzten Mannschaft wirklich Großes machen kann. Also Meistertitel von Milan damals ist schon auch ein Pioli-Titel in vielerlei Hinsicht. Was jetzt dieses Spiel konkret anbelangt, bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, also die Wechsel nicht wirklich nachvollziehbar. Rafael Leao dann da zu bringen und nicht pausieren zu lassen.
Weil man hätte Okafor ja auch starten lassen können. Der kommt dann rein und macht's gut, richtig, ne?
Ja, also. Das stimmt. Macht's gut. Rafael Leao war dann vielleicht nach dem Motto sichere Lösung. Ich weiß jetzt auch nicht, was er vorhat, den vielleicht in der Halbzeit dann irgendwie runterzunehmen. Aber klar, im Nachhinein war's definitiv eine falsche Entscheidung. Vor allen Dingen, weil Okafor da eigentlich auch eine gute Performance geboten hat.
Jo, also das wird, glaube ich, auch stehen und fallen mit dem, was dann in den Wochen nach der Länderspielpause kommt und auch auf jeden Fall in der Champions League. Ich glaube, das könnte denen natürlich einen Push geben, wenn sie in der Gruppe wirklich noch weiterkommen. We will see.
Aber das wird schwierig, weil es wohl so aussieht, dass sowohl Rafael Leao als auch Calabria dann noch in der Champions League nicht dabei sein könnten. Und das ist dann schon, da ist die Mannschaft schon deutlich schlechter, gerade ohne Rafael Leao, aber das muss ich euch ja nicht sagen.
Mal sehen, wie stabil Dortmund dann da ist. In der Champions League waren sie ja zuletzt ein bisschen besser als in der Bundesliga.
Ja, das ist nochmal ein Fall für sich, aber zum Glück müssen wir nicht über die Bundesliga reden.
Was ich nochmal sagen wollte, Mario, Reinders finde ich auch, also gucke ich wahnsinnig gerne, ein Spielertyp, den ich sehr, sehr gerne mag, so eine Spielintelligenz, einfach Gefühl fürs Spiel. Ich finde, der knüpft wirklich in allerbester Art und Weise an die große Tradition der Niederländer bei Milan. Also das ist ein richtig klasse Einkauf.
Ja, definitiv. Also der war in dem Spiel auch, der hat auch so viel, bringt so viel mit, so an Tempo, Raumverständnis. Und jetzt haben wir viele oft irgendwie auch gesagt, jetzt braucht er halt auch mal noch die Torgefahr, jetzt macht er den Treffer mit unter herzlicher Einladung von Kollegen Pongracic. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem eine spannende Truppe und eine, über die wir in den nächsten Wochen auch noch des Öfteren sprechen werden, in jedem Fall. Kurzer Ergebnisdienst, Monza Torino 1-1, der Stier war in Führung gegangen durch Ilic, Kolpani mit dem Ausgleich, der trifft ganz gut gerade bei Monza. Aber auch so das klassisch erwartete Ergebnis, würde ich mal sagen. Hui, oh Gott. Jetzt. Ich mal sehen, ob ich gleich noch Wände um mich rum habe. Das hört sich bei mir ganz schlimm an. Kommt das bei euch an eigentlich?
Ja, ich habe das jetzt gehört. Ja, schön, Gruß an die Bauarbeiter.
Ja, sonst, Marius, wenn hier der Stecker gezogen wird, weil sie irgendwie eine Muffe anbaggern, dann übernimmst du halt.
Genau.
Die Fiorentina gewinnt 2-1 gegen Bologna. Die Tore Bonaventura für Viola, dann Zirkzi per Elfmeter zum Ausgleich und dann auch nochmal einen Strafstoß, den Gonzalez zum Heimsieg für die Truppe von Italiano verwandelt. Ich habe das Spiel, obwohl das auch zwei Teams sind, die ja für viel schönen Fußball stehen, nicht sehen können.
Mario, Jörg, Mario, aber, Mario, ja, du hast was versäumt.
Ja, erzähl es mir und ich tauche nochmal ein.
Ja, ich finde, es war wirklich eine der allerbesten Werbevitrinen für die Serie A. Richtig toller Fußball, ein richtig spannendes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Aus meiner Sicht als alter Bologna-Liebhaber, diejenigen, die mich gehört haben, als ich bei euch zu Gast war von anderthalb Jahren, ich habe da studiert und damals bin ich regelmäßig ins Dallara gepilgert. Ich würde ihnen so sehr gönnen, dass sie es mal wieder schaffen, international zu spielen. Und da wäre so ein Sieg gegen Fiorentina so wichtig gewesen. Und es wäre so gut möglich gewesen, dass sie diesen Sieg einfahren. Da haben Tor ja auch gemacht, dass nicht anerkannt worden, ein paar umstrittene Szenen. Aber richtig, richtig tollen Fußball gespielt. Und das ist einfach sowohl auf der einen Seite Thiago Motta als auch Italiano bei Fiorentina machen da einfach einen richtig, richtig tollen Job. Und wenn ich jetzt irgendwie was zu sagen hätte bei den absoluten Spitzenteams in Italien, dann würde ich sehen, dass ich mir einen der beiden wirklich so schnell wie möglich irgendwie sicherer, weil die Mannschaften toll weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Und gerade Thiago Motta, was er aus Bologna gemacht hat, finde ich schon klasse. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zuzuschauen. Zirkzee hat sich, finde ich, toll entwickelt in den letzten Monaten. Gefällt mir wirklich sehr, wie er da... Ich finde im Moment einer der besten Wandspieler in der Serie A, auch mit der Lässigkeit.
Danke.
So der, was?
Danke. Also ich hatte am Wochenende jetzt auch genau, am Wochenende auch so eine kleine Twitter-Diskussion mit dem geschätzten Kollegen Marc, der das ein bisschen zu sehr Hype findet, was im Moment um Zirkzee in der Serie Amore Community passiert. Nein, alles gut, aber schön, dass du das auch so siehst, wollte ich mal sagen.
Auch mit diesem aberkannten Tor, also wie er da als Anspielstation Ballverteiler genial herausgespieltes Tor dank Zirkzee, und ich finde, dass er sich einfach toll entwickelt hat. Also viele waren da ja skeptisch, weil er im vergangenen Jahr halt immer nur so ab und zu mal, wenn Arnautovic nicht konnte, eine Chance bekommen hat. Aber er ist jetzt absoluter Führungsspieler dort und hat so einen Sprung gemacht, also der wirklich, wirklich bemerkenswert ist. Und ja, Thiago Motta insgesamt einer ist, der zeigt, dass er, finde ich, Spieler stärker machen kann. Auch Calafiori, auch wenn er jetzt gegen Fiorentina nicht den besten Tag erwischt hat hinten, ich halt noch so aus Roma-Zeiten kenne, als Mann für die Außenbahn, wo ihn damals in den Anfangsmonaten Mourinho so die ersten Chancen gegeben hat, da auch schon gut performt hat. Aber ich finde bemerkenswert, welche Entwicklung er gemacht hat in den vergangenen Jahren, jetzt in den ersten Monaten bei Bologna, also auch da eine wirklich verlässliche Figur geworden ist, da in der Dreierkette, in Position, die ich ihm nicht unbedingt zugetraut hätte, also da richtig, richtig klasse. Also es waren also als Bologna-Fan hat's Spaß gemacht zuzuschauen, das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt, und als Serie A-Fan zuzuschauen hat's von A bis Z irgendwie Spaß gemacht, dieses Spiel.
Absolut, vor allem auch, um das nochmal hervorzuheben, Jack Bonaventura, also das Tor zum 1-0, zieht euch das auf jeden Fall auch nochmal rein. Schöne Tore ist man von dem ja auch irgendwie so ein bisschen gewohnt, aber das ist ja von der Technik her irgendwie nochmal besonders auf jeden Fall. Und da auch die Nominierung jetzt von Spalletti für die Squadra Azzurra höchst verdient, würde ich sagen.
Gebe ich dir zu 100% recht. War ein klasse Tor. Er ist ein guter Typ. Was ich auch bei der Fiorentina bemerkenswert finde, wie sich Arthur entwickelt hat. Der ja, so wirklich Juve-Zeit wirklich so schien, als wenn er in der Versenkung verschwindet. Im Aufbau wahnsinnig stark, gewinnt auch zu meiner Überraschung sehr, sehr viele Bälle in der Rückwärtsbewegung, durchaus potenziell brenzligen Situationen. Also da habe ich gestaunt, also welches Niveau er wieder erreicht hat.
Ja, absolut, absolut. Endlich mal, also eigentlich seit seiner ersten Saison in Barcelona vielleicht die stabilste Leistung, die er, jetzt gebracht hat in den letzten Jahren.
Ja. Absoluter Core, ja.
Ja, und vor allem, Jörg, weil du auch angesprochen hast mit dem internationalen Geschäft, jetzt habe ich nochmal drauf geguckt, ne? Mit dem Sieg hätte Bologna punktgleich sein können mit Napoli, dem Vierten.
Ja. Sag es mir nicht.
Dann auf der anderen Seite, die Fiorentina hatten wir auch schon drüber gesprochen, in der Liga 3-0-1 Niederlagen, nee, an Empoli war sogar 0-2 in Folge, jetzt mal wieder gewonnen, die sind hoch auf 6, punktgleich mit Atalanta und ein hinter Napoli. Atalanta, die haben fast sogar verloren in Udine. Wallace hat da die Zebras in Führung gebracht. Ederson in der zweiten Minute in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Also da auch die endgültige Konstanz bei La Dea gerade noch nicht drin, aber man ist halt mit 20 Zählern auf Rang 5 und genau in dem Segment auch mit noch Möglichkeiten nach oben, weil ja halt gerade Napoli und Milan schwächeln, da auch vielleicht sogar wieder sich für die Champions League zu qualifizieren. Weiter vorne tatsächlich die Juve gewinnt 2-1 gegen Cagliari. Und jetzt hatten wir nicht Marius letztens irgendwie hat irgendjemand nicht irgendwie Rugani verteidigt bei uns in den DMs?
War das nicht Francesco sogar in der Folge?
Ja, direkt? Ja, genau. Und der jetzt genau. Und Bremer und Rugani mit dem Tor und Dosena nochmal für Cagliari. Ganz kurz, bevor wir zwei, drei Worte zu Allegris Truppe verlieren, hat man noch eine Einsendung von Manolo. Ganz liebe Grüße. Hat gesagt, die Folge war wieder sehr gut, aber ihr unterschätzt mir Cagliari zu sehr. Ja, wir unterschätzen Cagliari ja nicht, aber wir haben sie nur ein bisschen auf den Kämpferfußball reduziert. Vielleicht meinte er das.
Aber möglich. Aber
wir haben ja auch gesagt, dass da Ansätze sind, ne? Also genau, Manolo, wir
Kampfstark haben sie sich auch jetzt wieder gezeigt.
Definitiv. Aber sind halt trotzdem wieder auf 18 abgerutscht aufgrund der anderen Ergebnisse. Und Juve ist jetzt muss man tatsächlich sagen, zu dem Zeitpunkt, es hat sich nicht mehr ein Vierkampf, sondern es ist ein Duell. Juve 29 Punkte. Wie viele Spiele in Folge haben die jetzt bitte eigentlich schon gewonnen? Das wollte ich mir vorhin noch raussuchen. Hoppla.
Ich google live. Vor allen Dingen irgendwie...
Fünf. Und alle irgendwie ohne Gegentor, ne? Oder nur ein einziges?
Nur jetzt, Spiel, genau. Das vor dem...
Genau, vor dem jetzt gegen Cagliari.
Ist genau, schon, davor gab es die letzten Gegentore beim 2-4 gegen Sassuolo.
Das ist schon ein paar Tage her. Genau. Ja. Letzten. Und ja, und die Verteidiger verteidigen halt nicht nur gut, sondern machen auch vorne die Tore.
Sind die vielleicht sogar so eine Mannschaft, die in dem Moment, wenn Inter irgendwann im Februar schwächelt, da ist und wir haben auf einmal wieder Juve als Meister?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das ist jetzt auch irgendwie keine sonderlich genial überraschende Analyse ist, weil du recht hast, es ist ein Duell zwischen den beiden und wenn jemand Inter gefährlich werden kann, dann Juve. Ich habe das leider in einem nicht aufgezeichneten Podcast mal erzählt, dass Inter mein Meistertipp ist, aber ich hatte die ganz ganz oben auf der Agenda. Juve, glaube ich, tut in der Tat Spieltag für Spieltag gut, dass sie so schlau waren, da auf die Conference League zu verzichten. Inter halte ich unterm Strich für stabiler und denke, dass sie es auf jeden Fall machen werden. Muss man schauen, wie sie mit der Doppelbelastung dann zurechtkommen auf der Zielgeraden, wobei Inzaghi ja im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass er gerade dazu in der Lage ist. Also so diese sicherzustellen, dass in der entscheidenden Phase der Saison die Mannschaft da ist, zumindest in der Champions League im vergangenen Jahr. Also da glaube ich schon, dass auch ein Loch, das sicherlich mal kommen wird, bei Inter dann nicht so entscheidend sein wird, dass es am Ende nicht reichen wird. Also ich glaube schon, dass sie Meister werden und Juve traue ich aber zu, dass sie ihnen bis auf der Zielgeraden im Nacken hängen werden.
Ich finde es auch, also Juve macht einen richtig stabilen Eindruck. Inter ist von der Qualität her, haben wir ja jetzt auch schon oft gesagt, irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Stufe, aber das, was Allegri, was wir auch mit Francesco besprochen haben, also wenn ihr das nicht gehört habt, vor zwei Wochen, glaube ich, zieht euch das auf jeden Fall nochmal rein, seine ausführliche Analyse bei uns. Aber das, was Allegri mit den Mitteln, die er aktuell hat, spielt, das ist weiterhin nicht schön, aber das ist effektiv und meistens jetzt fast immer steht hinten die Null und irgendjemand trifft vorne immer und selbst wenn Milik und Vlahovic nur von der Bank kommen, so das macht nicht großen Spaß, aber das bringt auf jeden Fall Zählbares bei rum und deswegen eben genau den Punkt mit der Doppelbelastung, so da stimme ich dir zu, muss man bei Inter sehen, genau, hast es richtig gesagt, Inzaghi hat letztes Jahr bewiesen, dass er gelernt hat, das war ja vorher immer große Kritik an ihm, auch schon zu Lazio-Zeiten, dass es eben irgendwann nicht mehr im letzten Drittel der Saison irgendwann nicht mehr geklappt hat. Sehe ich auch, dass ich sehe Inter, sicherlich werden da mal Spiele kommen, ein, zwei, die sie nicht gewinnen, aber ich sehe sie nicht wahnsinnig groß einbrechen. Ich sehe aber auch eben aufgrund der fehlenden Doppelbelastung sehe ich Juve jetzt nicht unbedingt einbrechen. Vielleicht kann man da auch in der im Winter personell irgendwie nochmal nachlegen, nochmal was umstellen so und von daher Top 4. Mindestens, vielleicht sogar am Ende Zweiter, vielleicht sogar bis zum Ende Kampf um den Scudetto, finde ich nicht, also wird mich Stand jetzt nicht außergewöhnlich überraschen.
Also ich bin alles andere als ein Allegri-Fan, aber wo ich schon Respekt vorhabe, ist, wie er es wirklich geschafft hat, so einzelne Spieler in die Saison zu entwickeln. Rugani habt ihr schon angesprochen, also gefühlt seit 20 Jahren irgendwie bei Juventus immer zwischendurch mal irgendwie ausgeliehen und immer wieder hieß es, er hätte doch Potenzial, aber nie hat es so ganz gereicht. Und jetzt macht er an, wie alt ist er jetzt? Fast 30, 29. Macht er diesen Sprung und witzig, was du erzählst, Marius, weil in dieser Saison, in dieser Woche, ihn die Gazzetta sogar geadelt hat, er hätte gespielt wie Beckenbauer. Also Oha. Das ist
Na gut.
Das finde ich schon, also ne, das ist sicherlich so ein viel drin der in Italien sehr beliebten Zuspitzung, aber zeigt, also ja, welches in welcher Kategorie er jetzt wahrgenommen wird, also auf welches Niveau ihn auch Allegri gebracht hat, oder Moise Kean, auch hier einer groß gehypt, dann in den vergangenen Jahren einen schon abgeschrieben, der schafft es nie wirklich und jetzt wie seit glaube ich fünf Spielen immer von Beginn an aufläuft.
Fehlen nur noch die Tore.
Fehlen nur noch die Tore, aber er macht halt einen guten, guten Job und gerade was man so über seinen Charakter sagt, ist also wirklich sehr, sehr, also gibt Herz und Seele und lässt da nichts an Einsatz vermissen.
Absolut,
ja. Talent hat er ja sowieso, also das ist richtig klasse. Oder auch McKennie, im vergangenen Sommer eigentlich immer nur überlegt werde, wo geht er denn nun hin, der jetzt auch wirklich eine tragende Rolle da im Mittelfeld spielt. Das ist schon bemerkenswert, auch wenn du überlegst, also Pogba ist irgendwie nicht bei Fagioli aus bekannten Gründen, auch nicht, also zwei Leute, die da eigentlich zur Stammbesetzung gezählt hätten, merkt man irgendwie gar nicht und trotzdem sind sie so gut dabei, also das ist Allegri schon große Verdienste und da ziehe ich auch, wenn ich seinen Fußball, den er spielen lässt, nicht sonderlich mag, aber da ziehe ich schon den Hut vor.
Ganz kurz, weil du gerade Fagioli genannt hast, das würde mich jetzt schon noch interessieren. Ist aktuell noch in den Gazetten das Wettding nochmal ein Thema? Ist da in den letzten Tagen oder ist das jetzt einfach abgehakt für das Erste?
Nee, da habe ich jetzt in den letzten Tagen nichts mehr wahrgenommen. Also es ist so mit der Entscheidung der Sperre Tonali ist das damit mit abgehakt worden. Also jetzt so ein bisschen so Nachhaltigkeit in dieser Diskussion, die man sich vielleicht ja auch erhoffen könnte auch. Also ich immer noch ein Stich im Herzen, also was Werbesponsoren anbelangte. Im Fußball finde ich, sieht man jetzt, nachdem ja die Spielsucht bei Tonali und auch Fagioli bekannt geworden ist, sieht man das, finde ich, schon so mit anderen Augen, würde man sich da eine größere Sensibilität erhoffen. Aber das hat jetzt nicht in Italien, finde ich bedauerlicherweise, nicht zu einer nachhaltigeren Diskussion geführt. gehört, dass das also etwas ist, was jetzt da in den Gazetten auch in den Wochen danach noch Thema ist. Leider.
Ja, das ist wirklich schade. Ja, wir haben auch gesagt, dass ja gerade auch die Gazetta zum Beispiel, wenn du da auf die Homepage gehst, da gibt es ja sogar einen eigenen Reiter, wo du über sie dann Dinge abschließen kannst und so. Hatten wir auch in großer Ausführlichkeit schon besprochen. Ja, ist wirklich problematisch, muss man ganz klar so sagen. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da selbst merkt, dass ihr Probleme bekommt oder bekommen solltet, dann spreche ich aus Erfahrung, wenn ich sage, es hilft nur, wenn man sich Hilfe holt oder sich einen Riegel vorschiebt. Und das ist immer eine gute Entscheidung, sich Hilfe zu holen. Traut euch das auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, ja, ne? Aber jetzt habe ich gerade gesehen, Juve-Inter-Derby d'Italia ist dann ja das nächste.
Yes.
Das passt ja perfekt zu dem, was wir gerade besprochen haben.
Ja, absolut. Genau. Und bei Inter sollte ja nicht unerwähnt bleiben, dass Cialanoglu gegen Frosinone mal wieder einen Elfmeter getroffen hat. Und Kollege Di Marco das Tor des Spieltags, wenn nicht des Monats, geschossen hat, weil er es doch genauso wollte.
Weil er es genauso wollte, genau. Mal ja. In italienischen Gazetten wird irgendwie diskutiert, war das gewollt oder nicht. Aber ich finde, du siehst es. Er guckt aufs Tor, er guckt kurz hoch und setzt dann diesen Wahnsinnsschuss ab. Also das war gewollt und absolut genial.
Ja, mega krass. Also da gibt es auf jeden Fall schön nach der Länderspielpause. Ich freue mich drauf. Und Di Marco, ich bin ein wirklich, wirklich großer Fan von ihm. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das Spiel dann uns bringen wird. Springen wir weiter. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Rom-Derby. Aber vorher wollen und müssen wir noch, bevor sie mir das Haus hier abreißen, es ist übrigens eine Mietwohnung, die in einem Haus ist, ne? Nur damit wir das, damit hier keine falschen Vorstellungen aufkommen, wollen wir über die SSC Napoli sprechen. Und da hatten wir letzte Woche schon den lieben Christian mit einem Stadionerlebnis. Und der kommt jetzt auch gleich wieder vorab. Einmal kurz das Champions-League-Ergebnis abgehandelt. Man hatte ja unter der Woche auch schon die große Möglichkeit, sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Man hatte Union Berlin zu Gast, die davor 12 Mal in Folge verloren hatten und hat es nicht hinbekommen, eine dominante erste Halbzeit mit einer Führung dann auch ins Ziel zu schaukeln. Eine von 18 eigenen Ecken führt zur Gefahr, aber nicht zur Gefahr fürs gegnerische Tor, sondern fürs eigene. Man lässt sich auf stupideste Art und Weise auskontern. Am Schluss sogar, also das könnt ihr euch nochmal angucken, Hintertorkamera. Ich glaube, Geraldo Becker, der läuft. Wie auch immer, aber alle orientieren sich in eine Richtung. 3 Abwehrspiele von Napoli, der Ball von Meret dann auf dem Fuß von Fofana, der das 1:1 macht. Ehrlicherweise, zu dem Zeitpunkt muss ich trotzdem sagen, wenn man sich die Gruppenkonstellation anguckt, und auch wenn jetzt als nächstes ein Spiel gegen Real wartet, sieht das doch so sehr aus, als würde auch nach dem Weihnachtsfest in Napoli noch in der Königsklasse spielen.
Endspiel dann am letzten Spieltag gegen Braga, falls die Union schlagen.
Ja, genau. Ja. Aber einen direkten Vergleich gegen Union hat man ja zum Beispiel für sich entschieden. Und also dennoch passt das natürlich so ein bisschen in die Wochen bei Napoli, dass man da dieses Heimspiel nicht mehr gewinnt. Die Heimstärke ist eh dahin. Und trotzdem hat Christian sich auf den Weg begeben, sich die Partie gegen Empoli anzuschauen. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an, was er da so alles erlebt hat.
Ciao a tutti. Ich melde mich wegen des Spielberichts des Spiels der SSC Napoli gegen den FC Empoli. Anders als gedacht hat sich die Akquise der Tickets schon als Herausforderung herausgestellt. Eigentlich dachte ich mir so ein bisschen, ja ey, komm, gegen Empoli wird das Stadion schon nicht voll sein. Ein bisschen war das auch so, aber als wir dann feststellten, letzten Dienstag, Verkaufsstart war Montag, mussten wir sehen, dass die Tickets bereits sold out waren. Dann stellten wir fest, dass das gar nicht so richtig stimmt. Ich habe alle Kontakte spielen lassen und blablabla. Und haben dann erfahren, dass es irgendwie eine Aktion gab, einerseits vom Trainer, dass er gesagt hat, bitte kommt alle ins Stadion. Und die Calcio Napoli hat eine Aktion gemacht, dass sie halt diverse Kinder ins Stadion eingeladen hat. Und das haben wir dann auch so festgestellt, als wir vom Stadion standen. Es hat dann nämlich irgendwann doch noch geklappt mit den Tickets, weil anscheinend noch Tickets freigeschaltet wurden. Und ja, wir hatten bei der Auswahl der Tickets ein bisschen Unglück, weil es war Regen vorhergesagt. Und als wir neben Apel waren, hat es auch geregnet und unsere Plätze waren relativ weit unten. Eigentlich sehr geile Plätze, aber wir wurden nass, was auch meine Stimme erklärt, da ich meine Erkältung weggeholt habe. Aber genug zu den Umständen. Wir kamen gerade noch so pünktlich rein nach den drei Kontrollen. Viele Kinder mit vielen kleinen Taschen. Und ja, haben uns dann die ersten paar Minuten von unseren eigenen Plätzen angeschaut. Saßen auf Höhe der Mittellinie in der fünften Reihe, super Plätze. Sportlich war ein Problem, dass die Calcio Napoli mit einer B11 aufgelaufen ist, ohne Quaradonna, zum Beispiel Osimhen verletzt. Und auch Lindström saß nur auf der Bank. Und ja, stimmungsmäßig, die beiden Kurven interagieren ja leider nicht miteinander, sondern gegeneinander, sodass da auch ein wenig ein Potenzial verflogen ist. Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, das Stadion für Groundhopper, für Allesfahrer, für Leute, die den herkömmlichen Fußball lieben und nicht die neue Glitzerwelt, ein absolutes Must-Have, geile Schüssel. Und ja, als es dann wie angekündigt weiter zu regnen begann, haben wir uns so ein bisschen neue Plätze gesucht, sind so ein bisschen im Unterrang hin und her gelatscht und haben dann das Spiel im Stehen weitestgehend verfolgt. So richtig viel zu sehen gab es da leider nicht. Problem bei den Plätzen war ein bisschen, dass man die Kurven nicht beobachten konnte. Allerdings musste man da auch feststellen, dass die Kurven irgendwie ein bisschen vor sich hin plätschern. Da gab es keine richtigen Highlights und selbst auf dem Platz haben die Jungs vom FC Empoli den Ton angegeben. Die Calcio Napoli wirkte ein wenig lustlos. Bei der B11 ist das jetzt auch nicht so richtig verwunderlich, dass das aber rauskommt. Und ja, obwohl Napoli mit zwei großen Kurven am Start war, konnte man die 100 Tifosi aus Empoli teilweise sogar vernehmen. Also auch da muss man sagen, stimmungsmäßig jetzt nicht gerade das große Highlight, auch wenn man es leider auch anders gewohnt ist. Und ja, das war in Halbzeit, hatten wir dann wieder etwas bessere Plätze, haben dann das Spiel weiterhin verfolgt. Napoli drehte ein bisschen auf und so richtig kam da kein Schwung rein, auch irgendwie merkt, wirkt das alles gelähmt. Ich weiß nicht, ob es am Regen lag, ich weiß nicht, ob es an den sportlichen Ergebnissen lag, ich weiß nicht, ob es ein Loch nach dem Meistertitel ist. Jedenfalls mussten wir dann feststellen, dass die Calcio Napoli irgendwann mal mit Einwechslung begann. Dann kam doch Quaradonna, dann kam doch Lindström. Und es brachte ein wenig Schwung rein. Aber kurz vor Schluss vergeigte dann Kvaratskhelia eine wichtige Torchance. Und danach ließen die Schultern ein wenig hängen. Und just in dem Moment sagte mein Kumpel so, ey, Empoli macht gleich noch einen und genauso sollte es kommen. 90 plus X erzielte Empoli noch das nicht ganz unverdiente Siegtor und für uns gab es dann noch eine kleine Sightseeing-Tour und danach ging es dann auch alsbald zurück nach Florenz, was wir morgens um 6 Uhr verlassen hatten. Und ja, also von daher Neapel als Stadt, super geil. Das Fußballspiel an diesem Tag jetzt nicht unbedingt splendido.
Grazie mille, Christian. Gute Besserung erstmal an der Stelle und vielen Dank, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast, uns den Bericht zu liefern. Ich glaube, bei B11 muss ich ein bisschen widersprechen.
Ja.
Klar, also Meret ist kurzfristig ausgefallen, hat deswegen Golini gespielt. Hinten drin auch so normale Rotation, würde ich sagen, mit Östigard und Oliveira, die begonnen hatten. Simeone durfte halt mal wieder von Beginn an ran. Das ist einfach noch nicht seine Saison bis jetzt. Aber sonst Anguissa, Lobotka. Na, der hat, was tatsächlich ein bisschen erstaunlich war, dass Rudi Garcia halt den Ansatz gewählt hat, einen 4-2-3-1 aus dem Ganzen zu machen. Und das später in der zweiten Halbzeit angepasst hat, weil er gemerkt hat, dass er da wahrscheinlich einen Fehler begangen hat. Und es wurde ja auch besser. Christian hat angesprochen, diese Riesenchance durch Kvaratskhelia, die aber auch, wie viele anderen Situationen in letzter Zeit bei Napoli, muss man ganz klar sagen, oft Einzelaktionen sind. Ich finde es schon inzwischen sehr bedenklich, wie viel dadurch den vermeintlichen Zufall entsteht bei denen. Ich empfehle euch an der Stelle die aktuelle Folge von Der Neapolitaner, wenn ihr da ausführlich noch Napoli-Frust hören möchtet. Aber inzwischen, ja, gerade auch mit dem, dass Garcia da umgestellt hat und wieder zurück umgestellt hat, das war schon ein wenig verzweifelt. Und dann verlierst du so ein Spiel halt mal auch, was natürlich überhaupt nicht geht, weil Empoli ist jetzt dieses Jahr auch schon mit vielen eigenen Problemen dahergekommen. Das ist natürlich, ja, dann wahrscheinlich auch der Sargnagel für Rudi Garcia. Und so wie man es gelesen hat, hat er sich ja schon auch nach dem Spiel dann in der Kabine so fast verabschiedet. Ich finde, es gibt, auf den ist viel eingehackt worden. Nach den letzten Wochen, finde ich, kannst du auch durchaus auf die Spieler einhacken. Also was Christian gesagt hat, dieses Lustlose und so, das nehme ich schon auch wahr. Das ist dann teilweise echt vielleicht ein auch Spielen gegen den Trainer. Es ist viel Unruhe die ganze Zeit im Verein gewesen von ADL, dem Herrn Präsidenten. Dafür ist er bekannt, ja. Aber es war diese Saison wieder besonders schlimm, finde ich. Also nach der Meisterschaft die Fresse so groß aufreißen und von Titelverteidigung sprechen und Champions League Finale und dies und das und dann aber ohne Sportdirektor, zwar mit einem guten Scouting, aber so Ergänzungsspieler zu kaufen und Kim nicht richtig zu ersetzen. Ich habe das Gefühl, ADL spart halt, um selber mehr Geld einzunehmen für die eigenen Taschen. Die Spieler wie Kvaratskhelia bekommen keine angemessenen Verträge. Kann mir auch keiner erzählen, dass das kein Faktor ist, dass Spieler in der heutigen Zeit, wo es darum geht, auch Geld zu verdienen, dass die dann, wenn, ich glaube, Nathan verdient mehr Geld als Kvaratskhelia, das wird nicht zur Mitarbeiterzufriedenheit führen. Und das kennt man auch aus anderen Unternehmen. Das ist, die Mitarbeiterzufriedenheit ist, glaube ich, schon, damit steht und fällt eine Performance der eigenen Firma. Und wenn die Firma ein Fußballverein ist und dann vielleicht auch noch einer wie Osimhen fehlt, klar, ja, aber das ist höchst bedenklich. Und bedenklich ist auch immer, Jörg, was da ja so erst an Trainernachfolgern gehandelt wird. Aber gerne mal so deine Einschätzung zur Lage in Süditalien.
Ja, eigentlich kann ich zu dem, was du jetzt gesagt hast, sagen, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde das eine sehr treffende Analyse in allen Punkten. Was ich gegen Empoli nicht verstanden habe, ist jetzt die Länderspielpause. Es ist nicht so irgendwie, dass du einen Kvaratskhelia draußen lassen musst und einen Zielinski draußen lassen musst, weil irgendwie in drei Tagen das Spitzenspiel gegen XY irgendwie droht. Also das habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. Trotzdem absolut d'accord. Christian Wendig war ein schöner, richtig schöner Spielbericht. Ein einziger Punkt, wo ich nicht d'accord gehen würde, ist, dass es eine B-Mannschaft war, weil außer den beiden erwähnten jetzt, die im Laufe des Spiels eingewechselt wurden, war da, finde ich, schon eine, ja, mehr oder weniger Stammmannschaft da auf dem Rasen. Also das, finde ich, taugt als Erklärung nicht. Es ist einfach der Magic Moment, der in Neapel eine Saison dauerte, in der vergangenen unter Spalletti, der ist einfach durch, dem du den Architekten da wegnimmst, nach dem Meistertitel mit Spalletti und Giuntoli auch weg ist und De Laurentiis meint, das alles alleine machen zu können. Meine Interpretation ist auch, dass er wirklich es drauf angelegt hat mit Spalletti und auch mit Giuntoli, weil er einfach zeigen will, ich kriege das normal hin. Die beiden haben zwar auch ihre Verdienste, aber letztendlich bin ich der König in Neapel, der alles entscheidet. Und der Meistertitel ist eigentlich meiner. Und das beweise ich jetzt, indem ich nochmal eine Saison hinlege. Ohne die beiden, die ähnlich gut ist. Und man sieht einfach, dass es nicht funktioniert. Es ist kein einziger Einkauf, der in der Sommerpause, der wirklich gut war, der eine echte Verstärkung war. Also das ist ein absolutes Desaster und Garcia habe ich von Anfang an eigentlich bedauert, weil es absehbar war, dass weil grundsätzlich die Mannschaft natürlich nicht eine Klasse hat, wo du jetzt erwarten kannst, dass sie über Jahre eine Epoche prägt, sondern dass das sehr viel wirklich der Arbeit von Spalletti im vergangenen Jahr zu verdanken war, der das absolut optimal aus diesem Team rausgeholt hat. Und wenn du dann eine Situation hast, wo Osimhen dir fehlt, wie es im Moment halt ist, dann bekommst du Schwierigkeiten und so eine Negativspirale beginnt dann relativ schnell und der ist Garcia relativ schnell drin gewesen. Und ja, steht jetzt halt vorm Abgang und Ja, es heißt, dass steht heute in der Gazzetta, dass sich De Laurentiis mit Tudor einig sei und er kommen würde, ihm angeboten werden soll, ein Vertrag jetzt bis Jahresende, dann von Vereinsseite die Option dann nochmal um ein Jahr zu verlängern, und er ist derjenige, der da jetzt für eine Wende sorgen soll. Sicherlich, also wird immer beschrieben als einer, der auch so militärische Stränge walten lässt im Coaching seiner Teams. Das ist sicherlich was Neapel jetzt gut tun kann. Ansonsten ist er natürlich auch ein Trainer, der dabei ist, sich erstmal so ein Profil zu erarbeiten. Ein Jahr erfolgreich bei Verona gearbeitet, bei Marseille ein paar Monate so es geht, und ja, ansonsten noch nicht so viel in der Vita stehen hat. Also ja, aber gut, auf der anderen Seite ist es jetzt, dass du im November einer Saison natürlich nicht die breite Auswahl an tollen Trainer hast. In der Gazzetta
ja, da muss ich auch noch einmal kurz eingreifen. Wir hatten das ja kurz im Vorgespräch auch schon kurz, und jetzt kam gerade der neueste Tweet, also dass die Online-Berichterstattung hat den Print da überholt, sozusagen. Ja. Mit Walter Mazzarri soll die Unterschrift heute noch erfolgen. Also Tudor wird es offenbar nicht, sondern Mazzarri kehrt nach Neapel zurück. Das ist wahrscheinlich, wenn die Folge online ist, könnte es sein, dass das schon offiziell ist.
Das ist immer so bei Trainern bei uns.
Ja, das stimmt. Genau, ich sehe es jetzt auch. Ich habe es in der Tat, Napoli finito colloquio Ariel, also De Laurentiis Mazzarri, il tecnico accetta 7 mesi, also er akzeptiert die 7 Monate. Aber obwohl die Gazzetta hier schreibt, ora scelta tra lui e Tudor, nach dem Motto, also jetzt De Laurentiis hat quasi das Ja von beiden in der Tasche und kann sich jetzt zwischen Mazzarri und Tudor entscheiden. Also
okay, auch möglich. Gut,
verändert sich offensichtlich minütlich.
haben wir auf jeden Fall die Einschätzung zu Tudor von dir, die ich auch absolut teilen würde. Mazzarri finde ich ganz katastrophal tatsächlich. Also klar, das ist ein Trainer, der in Neapel Großes geleistet hat. Einst 2009 bis 2013 182 Spiele, guter Punkteschnitt, hat Hamsik, Cavani, Lavezzi, das Tridente da vorne geformt. Sicherlich hat auch bestimmt einen gewissen Kredit bei den Fans, aber spielt 3-5-2, war zuletzt bei Cagliari 2022, das war gar nichts, mit dem sind sie da ja abgestiegen. Und dann, also vor allem dieses System, also ich weiß nicht, ob er flexibel genug ist, da jetzt auch eine Viererkette und mit 3 Stürmern zu spielen, oder ob er wirklich dann auf seine Dreierkette geht. Und das dann mit Kvaratskhelia und Osimhen vorne, das kann ich mir halt auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen so. Wow. Und klar muss man dann von Kvaradonna vielleicht auch erwarten, sich da selbst ein bisschen anzupassen. Aber das ist irgendwie Scheitern mit Ansage. Nach meinem Gefühl.
Also Marius, erstmal Respekt, also merkt man, bist du echt kompetenzmäßig, also einfach mal so aus dem Ärmel zu schütteln, welches System Mazzarri spielt, Hut ab, hätte ich jetzt nicht so drauf gehabt. Ich kenne ihn so ein bisschen als so den für mich war so ein bisschen der Peter Neururer Italiens, der immer mal im Gespräch ist, wenn
irgendwo... Der Folgentitel steht schon.
Und ja, ich interpretiere das so, wenn er es ja nur wirklich werden sollte, dass letztendlich De Laurentiis selbst dort bestimmen will, also wie aufgestellt wird, also dass er Mazzarri dankbar dafür, dass er dann doch eine Chance bekommt nach seinem Desaster in Cagliari, nochmal in der Serie A und dann sogar in Napoli, also dann akzeptieren wird, dass De Laurentiis ihm da sehr, sehr viel reinredet. Also ich bin da absolut deiner Meinung, Marius, ich halte das auch für eine katastrophale Wahl, wenn es denn wirklich so kommt. Vielleicht in der nächsten Stunde, was weiß ich, wer da...
Ich meine, der versteht sich ja gut mit ADL, aber wahrscheinlich dann wirklich, der kennt die Restaurants, in denen sie essen gehen, und dann schreibt denen wahrscheinlich De Laurentiis die Ausstellung auf die Serviette.
Also,
aber das ist ja auch, also die Spieler denken sich doch auch, das ist doch auch genau so eine Lösung. Klar, dann musst du irgendwie, wir haben vorhin mal über Thiago Motta geredet, Ja, irgendwie De Laurentiis hat gesagt, das ist jetzt auch was, was ich einfach mal kopiere von den Kollegen vom Neapolitaner. Liebe Grüße an der Stelle, dass ja De Laurentiis gesagt hat, irgendwie Motta hat sich nicht getraut. Ich glaube, Motta hat einfach keinen Bock auf De Laurentiis gehabt. Und man hat schon irgendwie ein bisschen die Chance.
Sowas von nachvollziehen kann.
Ja, voll. Mhm. Ne? Und das ist in der Retrospektive, weil du gerade vorhin gesagt hast, so diese Ära oder man hätte irgendwie eine Siegesserie starten können, hätte man wahrscheinlich schon. Man hatte sehr viel Geld eingenommen. Und man hätte mit vielleicht 2, 3 Top-Transfers und einem wirklichen Perspektivtrainer da schon was formen können. Jetzt ist das, stelle ich mir vor, also die Spieler, die kommen dann nach der Länderspielpause in die Kabine und denken, ja gut, und der Clown macht uns jetzt halt bis Sommer hier den Übungsleiter, aber vielleicht bin ich dann eh schon weg.
Das kommt dazu, ja.
Und jetzt sage ich euch mal ganz kurz, weil klar, Champions League erreichen und ins Achtelfinale kommen, ist noch drin, aber ich möchte euch gerne mal die nächsten 4 Spiele der SSC noch bis Anfang Dezember sagen. Auswärtsspiel in Bergamo, Auswärtsspiel in Madrid, Heimspiel gegen Inter, Auswärtsspiel gegen Juventus. Das sind die ersten 4 Spiele für den neuen Trainer, der Neapolitaner.
Genau, und wenn es Mazzarri wird, ergäbe sich für mich daraus die Frage, wen holt Neapel denn vor Weihnachten als neuen Trainer?
Ja, Sosa kann es schon mal nicht sein, der ist ja schon mal entlassen worden oder so. Also das ist schwierig. Und weil du gesagt hast, das ist lustig, weil du sagst mit Peter Neururer, ich hatte mal, glaube ich, das auch zu Marius gesagt, wenn ihr mal Walter Mazzarri jetzt googelt, da gibt es so ein paar Bilder mit ihm mit dieser Lederjacke und der Sonnenbrille, der könnte halt auch 1:1, ja, ich bediene da Schubladen, aber könnte 1:1 bei die Sopranos mitspielen.
Ja, es ist einfach ein Typ, also den alle irgendwie, den alle kennen, aber irgendwie auch Entschuldigung, Peter Neururer, für von gestern halten, aber und dass der jetzt eine Chance da bekommt, naja.
Und dann, da muss ich dann nochmal meinen Take von, als Garcia in der letzten Länderspielpause, wo dann ja De Laurentiis auch mit Conte gesprochen hatte schon, der ja auch abgesagt hat, mein Take von damals nochmal wiederholen, warum nicht Marcelo Gallardo verpflichten oder Gallardo, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Argentinier, hat, glaube ich, fast 10 Jahre bei River Plate gearbeitet, der kennt so ein Umfeld wie in Neapel, der passt vom Typen her, von der Emotionalität her perfekt in die Stadt, spielt einen offensiven Ball, ist frei seit 11 Monaten. De Laurentiis, bitte.
Aber vielleicht nicht bereit, die Aufstellung von De Laurentiis auf die Serviette schreiben zu lassen.
Ja, das wahrscheinlich.
Was auch ganz interessant war, weil jetzt in den italienischen Gazetten als Alternative auch Cannavaro diskutiert wurde, immer so mit der Begründung, er wäre so ein Spalletti-Klon, nachdem er bei Benevento gescheitert ist, hätte sehr viel Zeit hier mit Spalletti in Neapel verbracht, war häufig mit ihm essen gewesen, hat dann auch in seiner freien Zeit ganz, ganz häufig bei Spalletti hospitiert. Aber das hätte ich auch kurios gefunden, nachdem man jemanden in der zweiten Liga irgendwie ziemlich vor die Wand gefahren ist, wirklich krachend gescheitert ist, ihm dann eine Chance in Neapel zu geben, wäre etwas kurios gewesen. Aber die Begründung jetzt in den italienischen Gazetten war, er könnte hier halt wirklich so den Spalletti-Klon machen, aber ist offensichtlich jetzt auch vom Karussell gefallen.
Also verstehe ich das als, dass der Name irgendwie fällt, aber oder dass auch De Laurentiis aus jetzt den genannten Gründen vielleicht darüber nachgedacht hat, so auch als Sohn der Stadt, den man dann da vorne irgendwie quasi auf die Pressekonferenz setzt und der das Geschäft natürlich in- und auswendig kennt, aber der Trainer Fabio Cannavaro, also es würde mich eigentlich stark wundern, wenn der überhaupt nochmal einen Job in Italien bekommt, nach dem, was in Benevento passiert ist.
Ja, also da kann ich euch beiden nur beipflichten, das hatte mich doch auch schwer gewundert, diese Mutmaßung mit Cannavaro. Und so oder so, glaube ich, geht es in erster Linie um Schadensregulierung bei denen. Ich glaube, weiter kommen wir bei Napoli nicht. Deswegen springen wir in die ewige Stadt, in der Jörg es gerade nicht ist, aber sonst sehr oft. Das Derby war am Wochenende natürlich und in den Tagen davor ein ganz, ganz großes Thema. Die Ausgangssituation war die, dass unter der Woche Lazio einen sehr wichtigen Heimsieg in der Champions League feiern durfte. 1:0 gegen Feyenoord. damit jetzt wieder auf Rang 2 hinter Atletico, also auch eine sehr spannende Gruppe. Das Team von Simeone 8 Punkte, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic ist schon raus mit einem Zähler und die Roma hat verpasst, dann einen ganz, ganz großen Schritt in der Europa League zu gehen, hat gegen Slavia verloren, die sind beide punktgleich jetzt mit 9 Zählern da in der Gruppe. Das war also die Ausgangssituation vor diesem Derby, die auch war, dass Lazio deutlich schlechter in der Liga dasteht. Marius hatte in der vergangenen Woche gesagt, das war die Möglichkeit für die Giallorossi, die Laziali so richtig in die Krise reinzuschießen. Und dann kam es, liebe Grüße an den Kollegen Markus, der hat so schön geschrieben, man redet über alles, alles sind hyped und am Ende ist es ein 0-0 mit 10 gelben Karten. Hätte man eigentlich Geld draufsetzen können, oder?
Ja, es ist kurz zum fliegenden Park, das war wirklich in einer Serie von vielen, vielen schlechten Spielen der Roma in den letzten Wochen und Monaten der absolute Tiefpunkt und schon auch bitter. Du musst jetzt irgendwie auf Torverhältnis setzen und hättest da den Sack zumachen können und dann nochmal, also Platz 1 ist da schon ja auch wichtig und den hätte man sich da sichern können mit so einer unterirdischen Leistung. Das war wirklich haarsträubend und das Derby, ich finde, wir, die wir uns das angeschaut haben, waren alle schon relativ heldenhaft. Also es war wirklich ein sehr, 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 sehr langweiliger Kick, bei dem Lazio unterm Strich, finde ich, die bisschen bessere Mannschaft war, oder die etwas bessere von zwei schlechten. Und Roma kann sich bei Rui Patrizio bedanken, der da hinten ein, zwei Sachen wirklich klasse gehalten hat. Und ja, ansonsten war's Mourinho-Fußball, irgendwo, wo du nichts irgendwie erkennst an Handschrift und man setzt halt drauf, dass Dybala und Lukaku irgendwie lichte Momente haben und die hatten sie halt nicht in diesem Derby und dann siehst du irgendwie auch so ab Minute 60, dass Mourinho im Kopf hat, wie die anderen irgendwie gespielt haben im Wochenende und das ist ein Punkt, der vielleicht nicht ganz schlecht ist und man dann irgendwie da mit 0-0 da vom Platz geht. Also man hätte da den Abend deutlich besser verbringen können, als ins Olympico zu gehen.
Kann ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ist leider eins von diesen klischee-italienischen Topspielen gewesen.
Ja, ja. Das ist schon ein bisschen überwunden wurde,
glücklicherweise. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich ich weiß, schon. Mal. Ja, genau, nochmal so ein Rückfall in die Mitte der 2010er Jahre, so ein bisschen vom spielerischen Niveau her. Da habe ich mich auf jeden Fall in den 2 Stunden davor mit Bologna und der Fiorentina wesentlich besser unterhalten gefühlt.
Yes.
Da kam auch passend die Frage von Flo zu dem eigentlich, was du gerade gesagt hast über Mourinho. Was genau erwartet sich Mourinho eigentlich von der Zentrale, bestehend aus Cristante, Bove und Paredes? Ist doch klar, dass Dybala und Lukaku da abgeschnitten sind vom Rest. Paredes für mich der Kimmich der Serie A. Er denkt, er wäre der krasse Stratege auf der 6 und Standardschütze. Sein Trainer denkt's auch, aber er ist es halt einfach nicht. Hm. Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die anderen alle verletzt gewesen sind. Auf der Bank, Sanchez ist auf der Bank.
Sanchez hat halt wie immer mit vielen Verletzungsproblemen hier zu kämpfen und merkst ihm an, dass bei ihm da noch nicht alles rund läuft. Das wäre sicherlich einer, der da in der Mittelfeldreihe das Ganze qualitativ ein bisschen besser machen könnte. Aber dazu muss er einfach mal über paar Monate wirklich verletzungsfrei bleiben, damit er irgendwie sein Potenzial da abrufen kann. Und ansonsten der arme Cristante, der wird dann einfach ausgequetscht, irgendwie vergangene Saison schon wie eine Zitrone. Einer, der immer spielt, ist wirklich Brian Cristante, weil er eine gewisse Verlässlichkeit zu bieten hat. Stärken von ihm kennen wir auch, dass er auch nach vorne auch Torgefahr ausstrahlt. Jemand ist, der, also ein Spielertypen, den ich sehr, sehr mag, der nach hinten verlässlich arbeitet, vorne auch immer gutes Auge, gutes Spielverständnis für einen guten Pass zu haben ist. Bove, ja, ist relativ jung, finde klasse, dass er ist einer derjenigen aus der wirklich guten Roma-Jugend, die den Sprung jetzt geschafft haben ins erweiterte Stammteam, aber was natürlich in seinem Alter auch klar ist mit Höhen und Tiefen und Paredes halte ich ehrlich gesagt auch auch für überschätzt. Also kann da die Meinung von, wie hieß er, der das geschrieben hat?
Flo war das.
Ja, kann ich so 1:1 unterschreiben. Also es ist, also generell ist es bei der Roma einfach so, dass ich bei Mourinho einfach ich verstehe es einfach nicht. Also er ist er hat das Trainieren einfach eigentlich seit Jahren eingestellt und macht sehr viel Zauber drumherum, was in Rom sehr gut ankommt. Immer, also jede zweite Woche so in diesen Opfermodus und wir werden von den Schiedsrichtern und der Welt insgesamt irgendwie schlecht behandelt. Was denn ablenken von den eigentlichen Problemen, dass die Mannschaft keinen vernünftigen Fußball spielt. Also Mourinho ist sicherlich zentraler Teil des Problems der Roma, aber auch Thiago Pinto, also was die Verstärkung, die Einkäufe anbelangt. Also helft mir, wenn, was hat er in den 2 Jahren wirklich jetzt an tollen Einkäufen, außer jetzt diesen Last-Minute-Big Shots, Lukaku und Dybala, die kein anderer haben wollte, die er geholt hat, das ist sicherlich eine immer, also auf jeden Fall bemerkenswert und auch etwas, was gut ist für die Roma. Aber auch ansonsten würde ich mir schon erhoffen, dass jemand in der Lage ist, auch für das Geld, das Roma, die Roma hatte, Leute zu holen, die Mannschaft stärker machen kann. Aber da hat es keinen einzigen gegeben in den vergangenen Jahren und das in Summe, also eine Einkaufspolitik, die wirklich mäßig erfolgreich ist, bis zum Trainer, der nicht in der Lage ist, seiner Mannschaft eine Handschrift zu verpassen, führt dann dazu, dass sie sich irgendwie in der Liga leider keine Chance haben, oben mitzuspielen und in Europa das dann trotzdem irgendwie schaffen, mit dem, was Mourinho einfach international dann noch schafft, von seinen Mannschaften da abzurufen, sich dann zum Titel beziehungsweise ins Finale dann halt irgendwie durchzumogeln. Aber insgesamt, wenn man die Mannschaft regelmäßig sieht in der Serie A, dann ist das eigentlich, ist das echt zum Kopfschütteln.
Ja, ich habe ganz entspannt dazu, erst gestern bin ich irgendwie gelandet bei dieser Netflix-Serie über Trainer, The Playbook. Da gibt es auch eine Folge über Mourinho. 35 Minuten lang, behandelt jetzt natürlich größtenteils seine Porto- und Chelsea-Zeit, endet dann irgendwo bei Tottenham. Sind Sachen dabei, die ich sehr sympathisch finde, weil man meint, er kann keine Spieler trainieren oder besser machen, er trainiert Mannschaften. Das finde ich irgendwie so als Ansatz, ist gerade auch als angehender Jugendtrainer ganz spannend, aber er sagt auch eine Sache, die finde ich wie keine andere für ihn steht. Wenn du nicht die bessere Mannschaft bist, dann kannst du, ist deine Lösung, das gewinnen wollen.
Ja, genau, das ist wirklich, er hat ja mal gesagt, also Zucker in den Tank. Also im Zweifelsfall, wenn ich schwächere Mannschaft habe, dann muss ich irgendwie der anderen irgendwie Zucker in den Tank kippen. Und das ist wirklich so, dass das Prinzip, das er hier auch in Rom ganz, ganz häufig zeigt. Also ich finde, aus dieser Mannschaft wäre noch mehr zu machen, aber dazu ist er halt nicht in der Lage und setzt es häufig darauf ausgerichtet, mit diesen oder jenen Tricks und Kniffen dem Gegner irgendwie Zucker in den Tank zu schütten und dadurch dann irgendwie Spiele zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Boah, und das ist echt nicht meine Art von Fußball.
Ich glaube nämlich auch, dass tatsächlich mit den Leuten, die Pinto geholt hat fürs Mittelfeld. Also klar, Sanchez Verletzung hast du angesprochen, ist vollkommen richtig. Pellegrini ist im Formloch, aber Mourinho kann ihm da offensichtlich auch nicht raushelfen. Ich glaube, dass das ein Trainer, der eine offensivere Idee von Fußball hat, auch mit dem Spielermaterial, das die Roma da zur Verfügung steht, auch einen attraktiven Fußball spielen lassen könnte. Wenn ich ein Mittelfeld mit, man kann ja Paredes und Cristante aufstellen als kampfstarke Doppelsechs, die ja beide auch, okay, sie sind beide nicht die Superstrategen, aber sie sind ja schon, das sind ja keine miesen Fußballer so. Mhm. Und wenn man dann mit Pellegrini, Dybala, Aouar, Sanchez daneben drumherum und Lukaku im Sturm, das wird vielleicht jetzt nicht eine Guardiola-Mannschaft so, aber da kann man schon einen erfolgreichen Offensivfußball aufstellen, so denke ich.
Ja, d'accord.
Und wie geht's dir gerade so mit Sarri und Lazio?
Ja, Sarri ist vom Grundansatz natürlich ein Trainer, der mir sehr viel sympathischer ist. Er hat jetzt auch irgendwie nicht die großartigste aller Mannschaften an der Hand, aber trotzdem kann man da, finde ich, unterm Strich mehr draus machen als als Platz 10 nach nach 12 Spielen. Und ja, also eine wirkliche Erklärung dafür, warum sie wirklich so durchhängen, habe ich offen gestanden nicht. Gestehe auch zu, dass ich die Roma, dass mein Herz eher an der Roma hängt als an San Lazio aus ganz alten Zeiten noch. In den tiefen 80er, wo man ungefähr ahnt, wie alt ich bin, als ich das erste Tor von Rudi Völler im Olimpico gesehen habe, ist mein Herz habe ich mich eher der Roma verschrieben. Nichtsdestoweniger, also vom fußballerischen Grundansatz her finde ich Sarri sehr viel sympathischer und ja, ich denke auch, also dass Immobile im Moment nicht die beste Form seiner Karriere hat, sicherlich auch etwas dazu beiträgt, dass Lazio ein bisschen underperformt, weil er natürlich immer ein Garant war in den vergangenen Jahren. Auch wenn es mal so mittel läuft für Lazio, dann doch am Ende mit seinen ein, zwei Treffern dann entscheidende Sieger einzufahren.
Und dann würde mich dazu noch eine Sache wirklich brennend interessieren. Am 11.11., das war es ja auch an dem Wochenende, jährte sich ja zum 16. Mal der Tod Gabriele Sandris. Da habe ich jetzt von der Serie A, jetzt nicht wirklich überraschenderweise, nicht gesehen, dass da irgendwas zu gemacht wurde. Inwiefern war das auch noch mal im Vorfeld des Derbys und drumherum Thema? Was hast du dazu wahrgenommen?
Auch relativ wenig. So im Stadtbild in Rom ist das immer noch präsent. Also das ist etwas, wo du immer noch Maueraufschriften siehst. Also das ist etwas schon, was nicht vergessen wird, was bleibt in der Fanszene, aber so in der medialen Betrachtung des Derbys auch vorher hat das wenig bis keine Rolle gespielt.
Okay, ich fand es dann nur, wir hatten ja in Hamburg auch ein Fall wieder von krassen Gewalteskalationen von Fußballfans, aber auch vor allem auch von PolizistInnen. Ich fand es sehr krass, wenn man sich sozusagen am Tag davor beim Milan-Spiel, habe ich das noch gesagt, da war das der 11.11. und am 12.11. gibt dann irgendwie die Polizei Hamburg das Statement raus, dass mit dem Gedanken gespielt wurde, Schusswaffeneinsatz zu ziehen. Das hat mich schon erschrocken, was da für eine Dimension auch verbal, also selbst wenn man sich es gedacht hat, denke ich mir, das lässt du doch dann in der Kommunikation nach außen weg, aber ich weiß nicht. Schwierig. Ja, Jörg, also man muss auch wirklich sagen, das Römer Derby hat jetzt nicht mehr Gesprächsstoff geliefert. Wir haben aber auch so viel über so viele andere Sachen toll geplaudert. Ich muss mal einmal kurz einen Nachtrag zu Napoli hinterher schießen. Mauri hat mir gerade geschrieben, auch das Foto von Mazzarri. Mauri, großer Napoli-Fan aus Wolfsburg, auch schon hier zu Gast gewesen. Schrieb mir nur dazu, boah, ich habe noch Nachtschicht und muss eigentlich noch schlafen, bin schockiert. Und dann meinte er noch, der Regenmann ist zurück. Die Geschichte kannte ich gar nicht. War dir die Regenmann-Geschichte von Mazzarri geläufig?
Nee, kenne ich auch nicht. Lerne ich jetzt auch was dazu? Lass hören.
Er meinte, er hat mal, als wir bei Inter gespielt haben, gesagt, ja, wir lagen zurück und dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Deswegen haben wir verloren.
Das ist stark.
Ja, also das ist stark. Das ist Zeug von wirklich guter Trainerausbildung. Ne?
Peter Neururer im Regenmantel, werde ich die Folge nennen. Wir kommen langsam zum Ende und da der Hinweis, das ist Länderspielpause, ich glaube nächsten Dienstag, das ist dann genau ein Tag nach dem Spiel der italienischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine, irgendwie ein kleines Update werden wir euch liefern können, ohne dass ich das jetzt schon mit Marius großartig besprochen hätte, aber ich glaube 10, 15 Minuten, je nach Ausgang dessen, was da passiert.
Vielleicht kann Stefano aus dem Blog uns ja ein Stadionerlebnis schicken quasi. Wenn ihr euch mit ihm trefft, dann alle zusammen.
Ja, sehr gern, genau. Stefano unterstrich CNFR, der ist da in Leverkusen im Stadion beim Spiel der Squadra. Und wenn es da ein kleines Community-Treffen inklusive Fotos und Spielbericht gibt, dann kommt das ganz frisch am am Dienstag dann bei euch in euren Podcatcher. Jörg, ganz kurz, wie gefällt dir das jetzt bislang so unter Spalletti, was die Jungs da zaubern oder nicht zaubern?
Ja, also er hat einfach mit einer Spielergeneration zu tun, die jetzt nicht zu den Besten in der Geschichte des italienischen Fußballs gehört. Nichtsdestoweniger finde ich, ist eine Aufwärtsentwicklung zu erkennen, im Unterschied zu den letzten, finde ich, schon bleiernden Mancini-Monaten. Der große Qualitätssprung, es ist eine Entwicklung zu erkennen, aber der große Qualitätssprung noch nicht. Also ich glaube, wir tun alle gut daran, die Squadra Azzurra bis zum Spiel in Leverkusen in unsere Abendgebete mit einzuschließen. Das ist, das kann nicht sein, dass irgendwie jetzt auch beim nächsten großen Turnier die Squadra Azzurra nicht dabei wäre. Ich hoffe, dass der von mir sehr, 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 sehr geschätzte Spalletti da das richtige Händchen hat, um die Mannschaft da wirklich durch die Qualifikation zu bringen. Und dann, ja, das Entscheidungsspiel dazu. Oder Platz 2 reicht ja, um dann wirklich beim Turnier dabei zu sein.
Ich glaube, da können wir uns anschließen, Marius.
Am Ende geht es sonst wieder in die Playoffs gegen Nordirland oder so.
Ja, ist das so Platz 2
Playoffs? Nee, Platz 3 wäre, glaube ich, Playoffs. Ja.
Achso, ja. Genau. Genau, deswegen mein Abendgebet dafür, dass es für Platz 2
ist. Und ansonsten ist die Situation ja so, dass tatsächlich das Spiel gegen die Ukraine, die stehen schon bei 7 Partien, 13 Punkte, Italien 3 dahinter. Also wenn man...
Es reicht, ne? Also man muss da nicht mal gegen Mazedonien gewinnen oder was.
Ja, genau. Das Spiel in Leverkusen wird sozusagen das, indem man das dann alles selbst in der Hand hat. Genau. Dann sind wir angelangt bei fast 90 Minuten bester Calcio-Unterhaltung, die heute getragen wurden, vor allem von Jörg. Das war richtig, richtig toll, dass du die Zeit gefunden hast. Und es war,
das macht mal Riesenspaß mit euch, also von daher, danke an euch.
Ich wünsche dir eine gute Zeit in Berlin in jedem Fall, eine noch bessere dann auch, wenn du wieder zurück in Rom bist, und demnächst besuchst du ja auch mal Hamburg, da alles Gute für dich. Und
Café mit Marius ist verabredet.
Ja. Perfekt.
Dann möchte ich auch ein Foto von euch beiden bekommen, wenn das zustande kommt.
Absolut.
Und dann ja hoffentlich vielleicht auch mal irgendwann in Runde, in Real und nicht nur zugeschaltet im echten Leben. Ich bin mir ganz sicher, ich komme noch das eine oder andere Mal nach Italien und auch nach Hamburg, Marius, das steht ja auch mal irgendwie noch auf dem Programm.
In Rom bist du mein Gast mindestens beim Espresso, hä?
Okay, ja, das ist hiermit aufgeschrieben. Sehr schön. Danke dir, Jörg, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
Danke euch nochmal.
Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch und uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Ansonsten geht uns das Herz auf, wie viele uns inzwischen bei Instagram folgen und die ganzen wilden, verstreuten Beiträge, auch die hauptsächlich aus der Community kommen, aus den Stadien Italiens, da mit uns bewundern. Das macht einen großen Spaß. Das macht einen großen Spaß, das gemeinsam mit euch so zu zelebrieren, dass Calcio wieder große Freude bereitet. Und von daher danke für die Geduld in dieser Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Danke Jörg, danke Mario. Ihr alle bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, Pirlo!